Ja, zunächst einen herzlichen Gruß von unserer Gemeinde in Oelsnitz. Bevor wir zum Text kommen, möchte ich an diesem vielleicht witterungsbedingt etwas schläfrigen Sonntag ein paar Fragen stellen. Fragen führen zum Nachdenken, machen vielleicht auch etwas munter. Ab wann bin ich ein wiedergeborener Christ? Zu welchem Zeitpunkt ist das so? Wiedergeburt hat was mit Glauben zu tun. Was ist rettender Glaube? Gibt es auch Glauben, der nicht rettet? Was unterscheidet einen Christen von einem Menschen, der eben kein Christ ist? Und eine Frage, die letzte jetzt, die heute gern bei allen Möglichen gestellt wird. Was habe ich davon? Was habe ich davon, Christ zu sein? Zwei Beispiele aus meinem Leben. Eins liegt schon ziemlich lange zurück, beschäftigt mich immer wieder mal. Danach kommen wir dann zum Bibeltext. Von 1980 bis 1990 war ich Servicemonteur für Notbeleuchtungsschaltanlagen und bin kreuz und quer jeden Tag durch die halbe DDR gefahren. Das ging so bis zur Höhe vom Südrand bis Berlin. War unser Arbeitsgebiet. Jeden Tag viele Kilometer, hunderte teilweise. In der DDR war das so, dass nahezu an jeder Autobahnauffahrt ein Anhalter stand. Manchmal auch an den Landstraßen. Und Autofahren, wenn man es täglich macht, ist langweilig. Man sitzt so ziemlich sinnlos im Auto rum, bis man dann zum Ziel ist und aktiv werden kann. Also habe ich sehr, sehr gerne Anhalter mitgenommen. Gebt zu, ein ganzes Stück, um mir die Zeit zu vertreiben. Aber ich hatte schon auch das Anliegen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Über den Glauben. Und wenn einer mit im Auto sitzt, hat er wenig Chancen auszusteigen. Es war also verhältnismäßig leicht, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und es waren fast durchweg gute Gespräche. Es waren ganz wenige, die Gespräch über den Glauben abgelehnt haben. Eins stach heraus. Irgendwo stieg er zu und wir kamen sehr, sehr intensiv ins Gespräch über den Kern des Evangeliums. Mittlerweile fragte ich ihn dann, ob er irgendwann mal aussteigen will oder ob ich ihn irgendwo hinfahren soll. Er war derartig fragend und interessiert, er wollte sitzen bleiben. Ich nahm ihn mit zu mir nach Hause. Es war inzwischen schon nachts. Meine Frau und die Kinder waren im Bett. Wir saßen im Wohnzimmer, haben immer noch miteinander gesprochen. Und irgendwann waren wir dann bei dem Punkt, wo ich ihn dann fragte, ob er sein Leben Gott übergeben will. Ja, das will ich. Ganz eindeutig. Wir haben vielleicht 4 Stunden miteinander gesprochen und es war klar, worum es geht. Ich habe ihn eher ein Stück zurückgehalten, dass es kein Strohfeuer ist, aber es war alles ganz eindeutig. Denn wir haben uns hingekniet, uns gebeten, dann stand er auf und ging weg. Er wollte auch nicht da bleiben. Bis heute habe ich ihn nie wieder gesehen. Ist dieser Mann Christ? Damals gab es noch kein Telefon, kein E-Mail und sonst irgendwas. Ich habe einen mir bekannten Pastor aus Thüringen geschrieben, wo er in der Nähe wohnte und darum gebeten, dass er sich um den kümmert. Keine Ahnung, ob der das gemacht hat. Ist der Christ? Ein zweites Beispiel. Wir sind ja in Oelsnitz aus den Festen nicht herausgekommen. Tag der Sachsen zunächst, Landesgartenschau, 800-Jahr-Feier. Da sind wir aufgefallen. Zunächst waren wir 4 Allianzgemeinden, die das gemeinsam gestaltet haben. Dann kamen die Katholiken dazu, war ganz erstaunt über die tolle Zusammenarbeit mit ihnen. Und als es dann um die 800-Jahr-Feier ging, kamen nahezu alle Gemeinden, die es so ringsherum gab, auf uns zu. Die meisten von denen wusste ich nicht mal, dass die überhaupt existieren. Die Neuapostolen und die Zeugen Jehovas haben wir nicht eingeladen, aber alle anderen zunächst zum Gespräch. Und dann ging es darum, das ist dann üblich, dass man gemeinsam an so einem stadtfesten Gottesdienst auf dem Marktplatz hat, öffentlich. Und den muss man vorbereiten, gemeinsam. Wir saßen also, alle diese Gemeinden, wenn ich mich richtig erinnere, waren es dann 9 an der Zahl, zusammen und wollten gemeinsam einen Gottesdienst vorbereiten, ohne dass es vorher ein Gespräch darüber gab. Der Abend wurde eingeleitet und dann hat es nicht lange gedauert. Dann kam die Frage, die immer kommen muss bei so etwas, können wir überhaupt gemeinsam Gottesdienst feiern und uns auf ein Thema einigen, uns gemeinsam Gottesdienst vorbereiten? Dann zunächst Schweigen in der Runde. Nun ist es für mich verhältnismäßig einfach. Ich bin sowieso, das sieht man mir unschwer an, nahezu der Älteste in der Runde. Und ich habe keinen Arbeitgeber. Das heißt, ich bin kein Pfarrer, ich bin kein Pastor. Ich muss niemand, der mich für meinen Beruf bezahlt, Rechenschaft geben. Also kann ich verhältnismäßig frei reden. Und man schaut, zumindest die mich kennen, dann auch in der Regel auf mich. Und dann sagte ich kurz und bündig, wenn jemand daran glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist und der wiederkommende Herr ist, dann ist er für mich Bruder und Schwester im Herrn, ohne Wenn und Aber. Über alles mehr entscheidet Gott, nicht ich als Mensch. Dann gibt's keinen Hinderungsgrund. Wenn das jemand nicht glaubt, dann hat er tatsächlich hier in dieser Runde nichts verloren. Die Reaktionen waren interessant. Vorsichtiges, bedächtiges Kopfnicken und verzerrte, entsetzte Gesichter mit regelrechten Ärger. So starke Reaktionen haben mich doch etwas überrascht. Es waren alles Pfarrer und Pastoren und Gemeindeleiter. Nach dieser Gesprächsrunde waren wir wieder reduziert. Bis auf die Adventisten, die waren neu dazugekommen, alle anderen waren wieder weg. Ob das der Grund war, weiß ich nicht. Ich habe sie bis heute nicht wieder gesehen, ich kann sie nicht fragen, obwohl es mich stark interessiert hätte. Aber das ist schon ein Grund. Wenn jemand das nicht glaubt, wie soll man mit dem gemeinsam einen Gottesdienst vorbereiten und feiern? Ist mir nahezu unmöglich. Jetzt komme ich zum Text. Es geht mir heute um die konkrete Frage, was ist rettender Glaube? Und was habe ich davon? Im Römerbrief schreibt Paulus 2-mal darüber. Einmal im Kapitel 4. Das ist ein bisschen lang von der Predigt, weil das begründet er in seiner faszinierenden Beweisführung von Kapitel 1 weg. Und dann schreibt er nochmal in Kapitel 10 darüber. Und das möchte ich jetzt lesen. Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für Sie zu Gott ist, dass Sie errettet werden. Paulus schreibt hier von den Juden. Denn ich gebe Ihnen Zeugnis, dass Sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da Sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und Ihre eigene aufzurichten trachteten, haben Sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit den Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Bis dahin. Paulus sagt es hier sehr konkret, es gibt Glauben, der nicht rettet. Kein Mensch spricht den gläubigen Juden Glauben ab. Es gibt atheistische Juden oder die werden sich wahrscheinlich nicht so bezeichnen. Es gibt halt einfach Juden, die wie andere Menschen sind, die nicht glauben. Und Paulus sagt hier sehr eindeutig, es ist mein Volk, ich stamme daraus. Und es ist mein sehnlichster Wunsch, dass sie zum rettenden Glauben kommen, aber sie haben ihn nicht. Und dann begründet er viermal, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis oder rechtem Verständnis. Kann man auch übersetzen. Eifer für Gott reicht nicht aus. Wenn man jeden Sonntag hier sitzt, ist das ein gewisser Eifer. Das reicht nicht aus. Wenn man jeden Tag vor dem Essen betet, ist das ein gewisser Eifer. Das reicht nicht aus. Man könnte noch ein ganzes Stück mehr aufzählen. Eifer für Gott allein reicht nicht aus. Das rettet noch niemand. Er begründet weiter. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ihr Eifer für Gott hat sie dazu, in ihrem Denken dazu gebracht, dass sie sagten, na, ich bin doch toll. Das muss Gott doch anerkennen. Wir kennen einen jungen Mann, der kommt eigentlich ziemlich oft in unsere Gemeinde. Er lebt schwer. Es sind verschiedene Gründe, die ich jetzt nicht nennen möchte. Er hat durchaus Eifer. Er ist verhältnismäßig oft dabei. Er betet auch, sagt aber von sich selber auch, dass er sich als weit weg von Gott ansieht. Er ist nicht gesund und klagt sehr viel über diese Krankheit. Warum greift Gott nicht endlich ein? Ich tue doch so viel für ihn. Ja, das ist seine Begründung. Ich tue doch so viel für ihn. Dann hat er mir das schon manchmal aufgezählt, was er alles macht. Die dritte Begründung. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus. Das Endziel des Gesetzes, das Endziel der fünf Bücher Mose ist Christus. Jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Nochmal zusammengefasst bis dahin, richtiges Tun allein reicht nicht aus. Das rettet niemanden. Wir können uns unsere Rettung nicht verdienen. Nicht der Glaube an das Gesetz rettet, sondern dass Gott schon in den fünf Büchern Mose den Weg zum Heil beschreibt. Jesus Christus zeigt uns Glaube praktisch. Im mittleren Teil geht Paulus noch ein Stück weiter. Es kommt das vierte Mal dieses Denn. Denn Mose beschreibt, im Vers 5, denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Mit anderen Worten, es kann niemand. Und dann, jetzt wechselt das. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund. Das ist das Wort, das wir predigen. Klingt für uns vielleicht ein bisschen umständlich, wie Paulus hier die Beweisführung hat. Er zitiert Verse aus 5. Mose 30. Da steht es etwa so. Einfacher ausgedrückt bedeutet das, lieber Mensch, wo willst du hin? um Glauben zu finden? Was willst du tun, um Christus für dich zu gewinnen? Willst du in den Himmel hinaufsteigen und ihn zu holen? Hast du doch keine Chance. Willst du in den Abgrund hinabsteigen und ihn zu holen? Hast du doch auch keine Chance. Er benutzt also die beiden Extreme und sagt an dieser Stelle, Leute, wenn ihr darüber nachdenkt, muss es euch doch klar sein, dass das nicht geht. Ihr könnt das nicht. Und was meint er dann? Ihr braucht das auch nicht. Ihr könnt Christus nicht holen, dass er für euch etwas tue, sondern er ist da. Er ist da und will jeden von euch erreichen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und dann kommt die eindeutige Aussage. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden musst, wirst. Das und nur das ist rettender Glaube. Der Glaube an Gott nützt nicht viel. An Gott glauben viele. Halten es für möglich, dass es ein höheres Wesen gibt, eine Kraft im All und so weiter. Das nützt nichts. Der Glaube, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben und auferstanden ist, das allein rettet. Ein toter Gott kann nicht retten, sondern Jesus Christus ist aus den Toten auferstanden. 2017 wurde eine Studie veröffentlicht. Ich habe mir es jetzt nicht aufgeschrieben, wer die Quelle ist. Man braucht bloß mal im Internet zu googeln, dann kommt es sofort. Wie viele Christen glauben an die Auferstehung Jesu Christi? Ja, braucht man bloß eingeben als Stichworte, dann kommt das Ergebnis der Studie, die erst 2017 war. Die Studie hat nur solche gefragt, die sich als Christen bezeichnen, sich selber als Christen nennen, und hat dort eine repräsentative, behaupten Sie zumindest, repräsentative Erhebung gemacht. Das Ergebnis ist ein Stück erschütternd. Von denen, die sich zur katholischen Kirche zählen und sich Christen nennen, Christen der katholischen Kirche, glauben nach dieser Studie 23% an die Auferstehung Jesu Christi. 23%. In der evangelischen Kirche, auch nur die in der evangelischen Kirche, die sich Christen nennen, glauben 28% an die Auferstehung. Und von den Freikirchen ist ein bisschen ein Problem, wer zählt alles dazu? Ja, evangelisch und katholisch ziemlich eindeutig, aber Freikirchen, Brüdergemeinde ist klar, Baptisten, FEG, charismatischen Truppenteile und so weiter. Weiß man nicht so ganz genau, wo die Grenze ist. Da gehören verschiedene Gemeinden dazu. Und trotzdem, 55%, die sich zu Freikirchen halten und sich als freikirchliche Christen bezeichnen, 55% glauben an die Auferstehung Jesu Christi. Hätte es nicht wahrhaben wollen, aber man kann das nachlesen, es ist veröffentlicht. Ist kein Problem. Ich hatte ein Gespräch, ja, unsere mittlere Tochter wohnt in Kaufbeuren, dort ist ein FEG, gibt da in Bayern nicht so sehr viele Kirchen, katholische Kirche, evangelische Kirche und eben an dem Ort die FEG. Eine ziemlich große, und danach gab es so eine Art Kirchencafé, und dann kam ein älterer Herr, so wie ich das ja auch bin, auf mich zu. Er war noch ein bisschen älter und wir kamen ins Gespräch. Es stellte sich dann heraus, dass er Arzt ist. Und er sagte mir, nachdem wir dann so ein bisschen mehr ins Gespräch gekommen sind, ziemlich eindeutig, ja, es gefällt ihm sehr gut hier in der Gemeinde und er kommt gerne hierher, das gibt ihm auch was und er geht mit erfüllt und mit Kraft wieder nach Hause. Aber an die Auferstehung glauben, das kann er nicht. Ich bin Naturwissenschaftler, ich kann doch nicht an die Auferstehung glauben. Und dann sagte ich ihm, ich kann auch nicht an die Auferstehung glauben. Habe ich schon ziemlich oft in Gesprächen zum Ausdruck gebracht und meistens zumindest bei Leuten, die mich kennen, die schauen mich dann sehr erstaunt an, er auch. Ich betonte es noch einmal, ich kann nicht an die Auferstehung glauben. Glaube ist Geschenk. Glaube mache ich nicht. Das liegt an Gott, ob ich glauben kann oder nicht. Johannes 5 ist es ganz eindeutig, 6 nochmal. Nur wenn der Vater zieht, kann ich zu Jesus Christus kommen. Das liegt nicht an mir, das liegt an Gott. Aber Gott ist es, der Menschen retten will. Es ist sein Anliegen, dass kein Mensch verloren gehe, sondern jeder Mensch glaubt und dass und errettet wird. Und das sagte ich ihm dann. Wir waren inzwischen beim Du. Sag's doch einfach Gott. Bitte ihn doch einfach darum, dass er dir Glauben schenkt. Solange du das selber willst, wirst du nie zum Glauben finden und irgendwann mal weg von Gott in der Hölle landen. Ich möchte bis hier schon mal wieder zusammenfassen. Paulus sagt, mit dem Herzen wird geglaubt. Mit dem Herzen wird geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jesus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde. Nicht geboren von einer, geboren von einer Frau, nicht gezeugt von einem Mann, sondern geboren von einer Jungfrau. Niemals mit Sünde in ihn selbst konfrontiert, nur herum von unserer Sünde. Er war selbst das Opfer für die Sünde der Menschheit am Kreuz und der entscheidende Punkt, Gott hat ihn auferweckt. Es ist kein toter Gott, er ist auferstanden. Das bezeichnet Paulus hier, mit dem Herzen wird geglaubt. Dann mit dem Mund wird bekannt. Das ist keine Leistung. Damit ist nicht gemeint, oh, wenn das jetzt so der Fall ist, dass ich mir den Mund bekennen muss, damit ich errettet werden kann, dann muss ich jetzt jeden Tag unbedingt sehen, dass ich jemand evangelisiere. Wenn jemand das als Anliegen hat und in einer guten Weise macht, spricht nichts dagegen. Aber das ist hier nicht gemeint. Meine Reaktion ist schon, dass ich es laut zum Ausdruck bringe. Wir hatten vergangene Woche Taufe. Wir sind als Gemeinde ja sehr klein geworden. Es sind mehr alt geworden, gestorben, als dazugekommen sind. Und die Jugend ist inzwischen in Tierfeld, weil es dort halt einfach auch mehr junge Leute gibt als bei uns. Aber so ein paar kommen doch immer wieder mal dazu. Und eine junge Frau haben wir vergangenen Sonntag taufen können. Viele Gespräche vorher. Und dann natürlich auch vor der Gemeinde diese entscheidende Frage. Willst du das? Willst du das wirklich dein Leben Gott geben und ihm nachfolgen, so dass er dein Herr ist? Dann das laute Ja, aufgrund dessen man dann die Taufe durchführt. Und dieses Ja zu Gott ist immer nur eine demütige Bitte. Was könnten wir denn Gott gegenüber sagen? Ich kann nicht im Vollmaß meiner männlichen Kraft ihm sagen, aber ich folge dir nach bis an mein Lebensende. Sondern das kann immer nur eine demütige Bitte an Gott sein, dass er mich im Glauben hält und dass ich tatsächlich nachfolge. Dass ich tatsächlich das immer wieder auch laut zum Ausdruck bringe an den Stellen, wo es hingehört. Ja, ich glaube dich. Ich glaube daran, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du alle meine Schuld genommen hast. Und jetzt eigentlich schon zum Schluss, den möchte ich aber noch ein bisschen länger ziehen. Die Frage, die oft gestellt wird heute, ja, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon, Christ zu sein? Übrigens eine Frage, die mir oft gestellt worden ist, die habe ich jetzt nicht einfach bloß so erfunden. Drei Antworten möchte ich geben. Eine von Gott garantierte Zukunft. Wieder eine Studie, die gerade jetzt politisch auch so durch die Medien geht, ist dieses Jahr von Wissenschaftlern erst festgestellt worden. Wir haben noch 11 Jahre Zeit, um die Erderwärmung zu reduzieren, dann kommt die Katastrophe. Ist veröffentlicht worden, auch von Regierungsberatern, die an der Stelle beteiligt sind. Wird also sehr intensiv begründet. 11 Jahre Zeit. Danach ist es unumkehrbar, ist die Erderwärmung nicht mehr so zu reduzieren, dass der Klimaschädlichkeit noch umkehrbar wäre. Nun könnte ich mir vorstellen, dass die alten und grauen Häupter unter uns das gar nicht mehr so sehr interessiert. Kurze Rechnung, 11 Jahre kriege ich hin. Die jüngeren Leute interessiert es schon. Es ist schon eine erschreckende Botschaft. Und es ist auch eine Botschaft, die ernst zu nehmen ist. Schließlich hat Gott uns ja den Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Das ist ein Auftrag an uns Christen. Da können wir nicht so tun, als wäre uns das alles egal. Die andere Seite ist, diese Erde ist wirklich nicht zum Retten. Die Erde wird vergehen. Die wird keinen ewigen Bestand haben. Die Erde wird mit allem, was darauf ist, und auch die Himmel mit allem, was dazugehört, die werden vergehen. Und Gott wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Aber Menschen, die zu ihm gehören, Menschen, die diesen wiedergeborenen Glauben haben, und man muss an der Stelle schon eindeutig einschränken, nur diese Menschen, die den wiedergeborenen Glauben haben, haben eine von Gott garantierte Zukunft. Wer kann sonst Zukunft garantieren? Könnten wir jetzt aufzählen, Rente, Gesundheit und sonst was. Nichts ist für die Zukunft wirklich zu garantieren. Gott kann. Bei Gott haben wir tatsächlich eine garantierte Zukunft. Die zweite Begründung, Geborgenheit auch jetzt in der Gegenwart. Sicherlich, das Leben ist nicht jeden Tag kompliziert. Wir erleben auch vieles, was einfach so dahin plätschert und angenehm ist und uns keine allzu großen Sorgen macht. Aber wir haben auch Krisenzeiten. Wir haben schon auch Zeiten, die uns eine gewisse Mühe machen. Was mich in meinem Leben schon auch ein Stück geprägt hat, ich stand 4-mal unmittelbar vor dem Tod. Und dann stellt man Fragen. Einmal war es in einer Gruppe auf dem Berg, also im Hochgebirge in den Alpen, wir waren auf dem Gipfel, 3000 Meter hoch, wo uns dort ein Schneesturm überrascht hat, im August, und plötzlich alles vereist war. Und wir haben uns als Gruppe dann manchmal noch getroffen und dann wurde auch mir, ich habe die Bibelarbeiten gehalten und dann kam so der ein oder andere dann zu mir persönlich und fragte, wie gehst du damit um? Manche hatten richtig Todesangst. Geborgenheit in Gott, das ist für mich, neben meiner Frau selbstverständlich, das Schönste, was ich in meinem Leben habe. Geborgenheit mit Gott, das ist im Grunde durch nichts zu ersetzen. Frieden mit Gott. Und das Dritte, und das ist vielleicht das Schönste an sich, und ich formuliere es auch mal so ein bisschen emotional. Ich darf Gegenstand der Liebe Gottes sein. Als wiedergeborener Christ darf ich Gegenstand der Liebe Gottes sein. Manchmal sieht es ja gar nicht so aus, weil unser Leben nicht immer so verläuft, wie wir uns das wünschen. Manchmal ist es schon auch so mit einem Kratzen an den Kopf, lieber Gott, eigentlich hätte ich mir jetzt ein bisschen andere Liebe von dir gewünscht, als die, die du mir jetzt gerade gibst. Eine andere Wegführung. Aber Gott meint es gut mit uns. Und gerade auch durch diese teilweise schon wirklich heftigen Krisen in meinem Leben bin ich weitergekommen. Wo es so plätschert, das ist schön, das genießen wir. Und wenn es so ist, dann genießt das. Aber dadurch wachsen wir nicht. Wir wachsen durch die Krisen. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel, wo mir die Liebe Gottes, wo ich so dann am Ende auch wirklich gedankt habe, danke Herr, dass ich Gegenstand deiner Liebe sein darf. Ja, das möchte ich mal kurz beschreiben. Bin überzeugt, wenn wir jetzt die Zeit hätten, das könnte wahrscheinlich jeder von uns, mindestens von den Älteren. Aber ich denke auch die Jüngeren, wenn sie zu Gott gehören, da hat jeder Einzelnes schon erlebt, was erzählenswert ist. Meine Frau und ich, wir gehören zur Gideon-Arbeit. Das ist also die Truppe, die das Anliegen hat, dass jeder Mensch auf dieser Erde eine Bibel in der Hand bekommt. Und wir gehen in Schulen, Gefängnisse, wenn die Gelegenheit besteht und so weiter, unter anderem Krankenhäusern. Und ich bin zuständig für die Krankenhäuser hier im Gebiet. Und das Klinikum Chemnitz und auch das Bethanien-Krankenhaus, die sind also nicht bloß durch mich alleine, das macht die Gruppe, aber ich bin halt für die Krankenhäuser der Kopf. Diese beiden Kliniken sind komplett ausgestattet. Die Agrarkrankenhaus lehnt ab, aber Klinikum Chemnitz ist sehr gut ausgestattet. Das ist inzwischen schon ein Selbstläufer. Wenn die Abteilungen renoviert werden, dann rufen die mich an. Dann fahre ich hin und in jedem Zimmer ist so ein Plasterrahmen angeschraubt, da steckt eine Bibel drin, dann werden die Rahmen erneuert und wenn sie gut sind, wird bloß die Bibel erneuert und mich überrascht immer wieder, wie zerlesen die Bibeln teilweise hier im Klinikum Chemnitz sind. Die Krankenhaus, das geht alles über die Krankenhausseelsorge und die darf 10 Jahre nur bestehen, dann müssen diese Leute wechseln. Und das ist vorgesehen, jedenfalls ist es nicht lange her, der Fall. Da war da also ein Termin gemacht und irgendein Tag, 10 Uhr, wollten wir uns treffen. Der Pfarrer der Krankenhausseelsorge wollte mich gerne kennenlernen und ich wollte ihn auch gerne kennenlernen. Und dabei 3 Kartons Bibeln hinbringen. An dem Tag hatte ich fürchterliche Rückenschmerzen. Das gehört zu meinem Leben dazu. Ich habe von Geburt an einen lädierten Rücken, eine Skoliose, Rückgratverkrümmung zu Deutsch, die wir nicht jeden Tag, aber manchmal ziemlich zu schaffen macht. Das sind so Schmerzen wie ein heftiger Hexenschuss. Es ist keiner, aber es wirkt so. Das heißt also, es ist so stark, dass man selbst zum Laufen Mühe hat. Mit 3 Kartons Bibeln, also es hat mir schon etwas Sorgen gemacht. Aber der Termin war halt. Und ich dachte, naja, Herr, hilf mir irgendwie durch. Bin dort reingefahren. Küchwald Krankenhaus ist ja ein ziemlich großes Gelände. Krankenhaus Seelsorge ist ganz hinten in der Ecke. Parkplätze gibt's dort eigentlich gar keine. Aber vor dem Haus ist so ein gepflasterter Platz. Da habe ich mich regelmäßig hingestellt. Ich weiß nicht genau, ob ich das darf. Aber bin ja Lieferfahrzeug und da geht manches und es ist noch nie was passiert. An dem Tag, ich habe mich wieder hingestellt, hatte ich plötzlich so ein extrem starkes Gefühl, fahr hier wieder weg. Nun bin ich kein sehr emotionaler Mensch. Ich höre nicht so sehr auf Gefühle, obwohl ich auch welche habe. Aber es war so stark, das Gefühl, dass ich dachte, naja, Herr, wenn das so ist, dann will ich das jetzt mal tun, dann musst du mir aber einen Parkplatz zeigen. Und ich fahre wieder los. Es war zeitig genug, 10 Uhr war der Termin, es war vielleicht 9:45. Ich fahre immer meistens zeitig genug, weil ich nicht gerne zu spät komme. Fahre um den Block, um den nächsten Block, fahre in diese Ecke und jene Ecke. Nichts, kein Parkplatz. Stelle ich mich wieder auf dieses Pflaster. Das gleiche Gefühl. Wurde schon etwas aufgeregt, muss ich zugeben. Ich sagte, Herr, was machst du heute mit mir? Wenn du nicht willst, dass ich hier stehe, dann zeig mir doch einen Parkplatz. Ich fahre wieder die Runde. Stell mich zum dritten Mal hin, das gleiche Spiel. Da kam schon etwas Panik hoch. Es waren zwischen 5:10 Uhr. Und im Kopf hatte ich ja auch noch, wie machst du das? Kaum laufen können und 3 Kartons Bibeln dann dort hinbringen. Ich habe so eine kleine Sackkarre, ich muss die also nicht tragen. Und in dem Moment, wo ich betend im Auto sitze und innerlich bereit werde, wieder wegzufahren, sehe ich kurz daneben einen Parkplatz. An dem bin ich schon 3-mal vorbeigefahren. Jetzt hatte ich sozusagen geöffnete Augen. War sehr dankbar, habe mich also aus dem Auto gequält, Kofferraum auf, die Bibeln ausgeladen, ging besser als ich dachte. In dem Moment kam ein kleines mickriges Auto und stellte sich auf dieses Pflaster, wo ich vorher stand, und blieb stehen. Dachte ich, na, das hättest du auch machen können. Dann kamen schnell, also wirklich regelrecht gerannt, im Laufschritt 2 Schwestern aus der Tür und rannten zu dem Auto hin. Dann sah ich den Grund. In dem Auto war eine stark behinderte Frau, wurde dann in Rollstuhl hingebracht und die mussten 2 Schwestern sein, das hat eine alleine gar nicht bewältigt, haben die Frau dann aus dem Auto gehoben und dann, ja, sicherlich, so habe ich dann nicht mehr weiter aufgepasst, wollten sie sicherlich ins Haus reinfahren. Da bin ich das erste Mal so richtig, oder das zweite Mal, das erste Mal beim Parkplatz, das zweite Mal so richtig dankbar gewesen. Das wäre peinlich gewesen, wenn ich jetzt dort gestanden hätte. Weiter habe ich nicht drauf geachtet, ich hatte genügend mit mir zu tun. Nahm meine Sackkarre, habe die Bibeln draufgeladen und bin vielleicht so 50 Meter losgewackelt. In dem Moment ruft eine dieser beiden Schwestern von Weitem mir zu und winkt. Man muss an der Stelle wissen, in dem Haus sind weiter nichts als 5 Treppen. Die man aber bewältigen muss, dann ist man oben und dann ist der Fahrstuhl. Dann ist es gelaufen. Aber diese Treppen muss man erstmal bewältigen. Wenn man also vor Schmerzen kaum laufen kann, bedeutet das, 3 Kartons zunächst abladen, die Treppe hochwackeln, oben wieder mühevoll hinlegen, wieder runterlaufen, die Sackkarre holen, wieder und so weiter. Davor hat's mich echt gekraut. Die Schwester winkt mir zu. Ich wusste in dem Moment nicht mehr so richtig, was die von mir wollte, weil ich habe sie auch nicht verstanden, war zu weit weg. Und winkt und eifrig. Und dann sah ich neben dem Haus so eine lange Rampe aus Stahl, die um das Haus rumgeht. Ich sah nicht gesehen, wohin. Und da dachte ich, naja, wenn die so eifrig mir winkt, willst du mal auf sie hören. Und wackelte also auf die Rampe drauf und fahr um das Haus herum. Und dort stand sie schon und hielt mir die Tür auf. Und ich ging durch diese Tür rein. Und 2 Meter daneben war der Fahrstuhl. Da ist klar. Da bin ich auch jetzt im Moment emotional. Da wird einem bewusst, ich bin Gegenstand der Liebe Gottes. Das erlebe ich nicht jeden Tag, aber immer wieder. Und ich denke, wir alle auch, in kleineren Gelegenheiten und größeren Gelegenheiten. Eine von Gott garantierte Zukunft. Tiefe Geborgenheit in Gott, auch dann, wenn in uns eigentlich alles flattert und wir Mühe haben, zur Ruhe zu kommen. Wir kennen solche Phasen. Und die kennt auch Gott bei uns. Und das Schönste an der Stelle für mich immer wieder, das Empfinden, ich darf Gegenstand der Liebe Gottes sein. Glaube an Gott lohnt sich wirklich. Gott segne uns darin.